Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Psychologen Julian Drachenberg über unser Selbstbild, unseren Selbstschutz und Selbstreflexion. Viel Freude damit. Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Ich meine, wir sitzen hier gerade zusammen im schönen, sonnigen Berlin. Aber so vom inneren Ding her, in welchem Stadium findet dich diese Podcast-Aufnahme gerade?
Im Winter.
Ja?
Ja, weil ich ja die letzten jetzt seit Mai bin ich in Berlin und davor war ich 8 Monate in Indonesien. Und das heißt, das war mein Sommer. Und jetzt gerade die letzten Wochen hat es ja in Berlin hauptsächlich geregnet. Jetzt 11. August, habe ich gefühlt, da fing die Sonne an. Und das war mein Winter. Also ich hab's immer mit mir gut geredet. So, das ist jetzt der Winter für mich gerade.
Das ist okay,
das ist der Winter, weil einfach die ganze Zeit Regen war.
Ey, wir haben eben schon ganz kurz, als wir uns getroffen haben, also uns begrüßt haben, darüber gesprochen. Du hast vor ein paar Tagen einen Instagram-Post veröffentlicht, wo du ein Foto von deinem 10-jährigen Abi-Reunion-Treffen gepostet hast. Und du hast ein paar sehr interessante Einsichten dazu dann geteilt in diesem Post. Und das hat mich so erwischt, weil ich gerade vor 1-2 Monaten auf einer Reunion war von meiner College-Zeit in den USA. Und für mich war das, dort auf dem College zu sein, super geil. Ich habe halt total die geilen Erinnerungen da dran und so und gehe da auch gerne wieder hin. Und das ist für mich auch so ein bisschen so ein Sehnsuchtsort. Aber trotzdem war das was ganz Besonderes, für mich dahin zu, es ist immer was Besonderes, dahin zu gehen. Aber mir ist was Interessantes klar geworden dort. Aber bevor ich das jetzt irgendwie, bevor ich das sage, erzähl doch vielleicht mal von diesem Post oder auch von deiner Einsicht oder von deinen Einsichten, die du in dieser Situation bekommen hast. Also du hast quasi nach 10 Jahren dich wieder da mit deiner Abi-Klasse getroffen und hast irgendwie aus der jetzigen Sicht dein damaliges Ich ja irgendwie ein bisschen wahrnehmen können und die anderen Menschen auch. Was ist dir da eingeleuchtet?
Also ich war erstmal aufgeregt davor und habe davor mit meinem besten Freund von damals mich getroffen. Ich habe so festgestellt, da kommen gerade Gefühle hoch, die hatte ich lange nicht mehr. Da kommen gerade Social Pressure, so was denken jetzt die anderen über mich und wie muss ich mich verhalten und wie muss ich mich in der Gruppe verhalten. Und ich war wirklich so, krass. Erstmal schön, dass ich das lange nicht mehr hatte, aber hallo zurück. So. und dann habe ich gemerkt, dass damals ich hatte wenige Freunde, die waren sehr gut. Und ich hatte aber ein starkes Desinteresse an allen anderen Leuten um mich herum, die nicht meine Freunde waren. Oder man könnte auch sagen, bei allen anderen, wo ich mich nicht 100% sicher gefühlt habe. So, das ist nämlich eigentlich, was dahinter steckt.
Dass du dich da nicht 100% sicher gefühlt hast, das sagst du aus der heutigen Sicht.
Ja, genau.
Damals war es für dich halt, interessiere mich nicht für die.
Genau, damals war so ein Gefühl von, ich interessiere mich nicht für die. Die sind mir egal, die sind langweilig und wir sind ja unter uns, dafür schäme ich mich auch so ein bisschen, aber der Gedanke war auch so ein bisschen so, ich bin besser als die. Es war so eine Arroganz, alle anderen sind egal, die sind langweilig, die sind boring, mit denen brauche ich nichts, mit denen will ich nicht. Und das hat sich daran geäußert, dass ich einfach kein Interesse hatte, mit denen zu reden, über was über die zu erfahren und so weiter. Dann war ich jetzt 10 Jahre später in Potsdam auf der Wiese, sehe die alle wieder und hatte eine richtig schöne Zeit und habe gemerkt, die sind alle interessant, lustig, offen, cool. Und ich habe mich richtig wohl gefühlt. Und ich war so, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Damals habe ich mich zu cool gefühlt, bei der Mottowoche beim Abi teilzunehmen und mich zu verkleiden, habe ich einen Tag mitgemacht. Und die Anzeige habe ich mich in Anführungsstrichen zu cool gefühlt. Wenn ich es mir heute angucke, hatte ich damals Angst, dass ich irgendwie ausgelacht werde, dass ich abgelehnt werde, dass ich nicht dazugehöre. Und als ich dann genau diese Erkenntnis hatte, so, ey, die sind ja cool, wieso habe ich es damals nicht gesehen, habe ich festgestellt, dass einfach die Angst davor abgelehnt zu werden, die Angst davor, nicht dazuzugehören, die Angst davor, einfach, dass Leute mich nicht mögen, die war so groß, unbewusst, dass ich unbewusst die Schutzstrategie Arroganz angewandt habe. Das war kein bewusster Prozess, sondern es war ein, die sind mir egal, weil wenn ich jetzt schon vorher ablehne, dann kann ich ja nicht abgelehnt werden. Mhm. Geht einfach nicht. So, wenn ich schon selber sage, die sind mir egal, dann könnt ihr gar nicht zu mir kommen und sagen, ja, aber wir wollen nichts mit dir zu tun haben, habe ich ja schon längst entschieden. So, und das hatte ich danach einmal so die Erkenntnis, so, oh krass, das hatte ich in der Tiefe noch nicht verstanden.
Dieses Gefühl, dieser tiefe Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist ja wahrscheinlich auch rein psychologisch betrachtet eins der absoluten menschlichen Grundbedürfnisse.
Voll, 100%. Also wir sind soziale Wesen. Es gibt in der Anfangszeit der Psychologie, als da noch nicht so viel Ethikkommissionen waren, gab es Experimente in Waisenhäusern, ich weiß nicht mehr genau wo, irgendwo im osteuropäischen Raum. Da wurden die Kinder einfach nur versorgt. Also sie haben Essen bekommen, die haben Trinken bekommen, die haben Luft bekommen und so weiter. Aber die wurden nicht umsorgt. Die wurden nicht in den Arm genommen, gekuschelt. Die hatten kein soziales, emotionales Umfeld, was da für die war. Und ganz viele von denen sind aufgewachsen mit ganz, ganz großen Problemen. Teilweise, das weiß ich nicht mehr 100%, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass sogar teilweise welche gestorben sind. Die haben krasse Erkrankungen bekommen. Die sind einfach nicht gesund aufgewachsen, weil wir so sozial sind. Das ist so wichtig für uns. Und aber gleichzeitig, wenn wir das nicht so bekommen, wie wir es haben, wenn wir Erfahrungen machen, wo wir abgelehnt werden, wenn wir Erfahrungen machen, wo zum Beispiel unsere Eltern sich nicht so sorgen für uns, wie wir das gerne hätten, dann haben wir immer irgendwo eine Schutzstrategie, um darauf zu reagieren, irgendeine Anpassungsleistung, um bestmöglich damit umzugehen. Und das könnte dann zum Beispiel sein, ich, in meinem Fall, wehre alles ab, außer bei den Leuten, wo ich mir sicher bin, dass ich angenommen bin. Da kann ich sein. Und da kann ich mich öffnen. Und da ist es fein. Aber alles andere, einfach aus Angst, dass es passieren kann, wegdrücken. Und interessanterweise, als ich mich dann mit dieser Angst vor Ablehnung, vor Konflikt, ist es am Ende auch, beschäftigt habe, da reingegangen bin, mir das angeguckt habe, woher ist es, woher kommt es, was habe ich da für Erfahrungen gemacht und durch korrigierende Erfahrungen immer wieder mich gechallenged habe. Das heißt, ich habe nachgeguckt, quasi, okay, woher kommt es, dass ich so viel Angst habe, neue Menschen kennenzulernen? Dann gucke ich mir die Erfahrungen an. Also okay, weil ich beim Wasserball gemerkt habe, es kann sein, dass da gemobbt wird.
Also man muss dazu sagen, vielleicht, du hast halt ziemlich professionell auch Wasserball gespielt, so, ne? Das war wirklich so dein nicht nur so, ey, ich gehe mal so Wasserball spielen, sondern es war halt, du warst richtig im Verein, warst richtig beim Training und hast richtig da, ne? Das war so ein großer Teil deines Lebens.
Ja, ich habe mit 9 angefangen und ich glaube ab 12 habe ich jeden Tag trainiert, bin dann relativ früh in der Jugend deutscher Meister geworden, Jugendnationalmannschaft geworden, habe mit 16 dann bei der Bundesliga mitgespielt und dann mit 21 aufgehört. Mhm. Und in der Zeit habe ich gemerkt, dass beim Wasserball war das so, und ich glaube, es ist in vielen Mannschaftssportarten so, vor allem, glaube ich, in Männern, ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist, aber bei mir, das kann ja bei mir bleiben, da war das so, dass ich immer über Leute lustig gemacht wurde. So Spaß war, die Gruppe war da und es wurde einer gesucht, über den sich lustig gemacht wird. Einer gesucht, der fertig gemacht wird von allen anderen. Und um das quasi zu verhindern, habe ich halt gesagt, okay, dann muss ich Arroganz an Tag legen in der Schule, damit ich gar nicht erst in die Situation komme. Beim Wasserball war meine Schutzstrategie eine ganz andere. Die war nämlich nicht auffallen. Die war nämlich wegducken. Die war nämlich überhaupt nicht arrogant sein, sondern extrem lieb, extrem nett und so weiter. So, und als ich dann an dieser Angst vor Ablehnung gearbeitet habe und verstanden habe, woher kommt die, und dann im Hier und Jetzt quasi als erwachsene Person das gespürt habe, wenn ich irgendwo jemanden neu kennenlerne, dass da diese Angst hochkommt. Und dann aber verstehen konnte, woher kommt die? Und ah, krass, die ist viel stärker als die aktuelle Situation, das rechtfertigt. Das heißt, die ist möglicherweise von damals. Und wenn ich weiß, die ist von damals, dann kann ich das einordnen und da einfacher durchgehen. Weil ich verstehe meine körperliche Reaktion, ich kämpfe nicht dagegen, ich erlaube die und kreiere dann korrigierende Erfahrungen, indem ich mich halt challenge, dann da reingehe, mit Menschen spreche und feststelle, wenn ich bin in Gruppen, dann ist das fein. dann passiert mir nicht mehr das Gleiche wie damals. Und so konnte ich dann auch mehr und mehr die Arroganz loslassen, die am Ende nur ein Schutzmechanismus war.
Und es ist dir bei deinem Abi-Treffen jetzt halt nochmal bewusst geworden.
Sehr. Ja.
Weil du mit deinem Erwachsenen-Ich quasi auf dein jüngeres Ich zurückschauen konnte und das reflektieren konnte. Ja,
ich finde, für mich ist das, also mein Thema ist ja, wie können wir ein glückliches Leben leben? Das ist so das, was mich inspiriert, das ist das, was mich beschäftigt. Und es geht immer in zwei Richtungen, die wir arbeiten können. Einmal zukunftsgewandt, gegenwartsgewandt. Was kann ich heute im Hier und Jetzt machen? Keine Ahnung, zum Beispiel könnte ich Sport machen, ist richtig wertvoll. Oder ich könnte verschenken, ich könnte geben, schulmäßig, wenn wir geben, wenn wir Leuten Geschenke machen, Komplimente machen, Geld geben, was auch immer, hilft es ganz viel. Ich könnte meditieren, ich könnte ganz viel im Hier und Jetzt machen. Ich könnte mich mehr mit Dingen beschäftigen, die mich erfüllen. Ich könnte mehr im Hier und Jetzt lernen, den Moment zu genießen und nicht zu sehr in der Zukunft zu sein. All diese Sachen. Das ist die eine Riesennummer, die du dir angucken kannst. Da ist extrem viel drin. Und das andere ist, was hindert mich denn daran, im Hier und Jetzt mich frei zu fühlen, zufrieden zu fühlen? Und häufig kommen die Antworten dann aus der Vergangenheit, aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und die müssen noch nicht mal traumatisch sein. Klar, das ist ein bisschen einfacher zuzuordnen, wo ich weiß, da habe ich diese eine krasse Erfahrung gemacht. Die können aber auch einfach nur gewesen sein, dass ich gemerkt habe, wenn ich mich gezeigt habe, dann wurde ich ausgelacht. Das ist ja auch schon traumatisch wahrscheinlich. Und Trauma ist ja nicht das, was passiert, sondern das, was in uns passiert, mit dem, was passiert. Also habe ich jemanden an der Seite, der mir hilft, damit umzugehen? Kann ich diese Erfahrung verarbeiten, einordnen oder bin ich alleine vollkommen überfordert und kann das nicht einordnen? Und dann kreiert es quasi eine Wunde. Und wir haben aber ganz viele kleine Wunden quasi, die uns bestimmen im Sinne von, wonach wir heute noch, die bestimmen, wie wir uns heute verhalten. Und das sind häufig Schutzstrategien, die in irgendeiner Form mal erfolgreich waren. Ich hatte zum Beispiel letztens ein Webinar und habe ich über das ähnliche Thema gesprochen und da meinte die eine so, fuck, ich habe festgestellt, ich habe sie gefragt, was magst du an dir nicht? Was hindert dich im Hier und Jetzt richtig happy und zufrieden mit dir zu sein? Und dann meinte sie so, ja, wenn ich einmal auf der Arbeit bin, dann lasse ich nicht mehr los ein Thema, was mir wichtig ist und ich will unbedingt durchsetzen und will unbedingt dranbleiben und will mein Ding durchziehen, aber es funktioniert nicht. Es ist nicht, bin nicht im Kontext, wo das geht. Und dann meinte ich mir, okay, spannend. Jetzt können wir uns mal fragen, und das geht, kannst du jetzt auch gerade, wenn du zuhörst, mal gucken, was ist was, was du nicht magst an dir? Was ist was, wo du irgendwie denkst, hä? Das ist nicht so geil. Und dann kannst du dich fragen, wo hat dir das mal gedient? Und in den allermeisten Fällen, eigentlich in 100%, aber ich mag das nicht zu verallgemeinern, deshalb in den allermeisten Fällen hat es uns mal gedient. Und sie hat dann in dem Webinar festgestellt, so, ah krass, im Job davor war ich Führungskraft. Heute bin ich Beraterin. Im Job davor war ich Führungskraft als einzige Frau unter Männern. Da musste ich so krass sein, damit meine Sachen überhaupt durchgesetzt werden, damit ich überhaupt gehört werde. Das heißt, das ist so ultra interessant, wenn wir solche Sachen haben, dann gibt es einen Clash, weil sich der Kontext geändert hat. Und wenn sich der Kontext ändert, die Strategie aber bleibt, dann stimmt irgendwas nicht mehr.
Und das erfahren viele Menschen sicherlich ja in einem noch viel größeren zeitlichen Abstand. Ja. Das heißt nicht nur vom letzten Job zum jetzigen Job, da kann man vielleicht noch ein bisschen besser switchen, sondern diese Strategien, die entwickeln sich ja vor allem auch in der Kindheit, ne? Wenn man mit dem, was einem da im Elternhaus oder im sozialen Umfeld präsentiert wird, lernt, irgendwie umzugehen, irgendwie mit den eigenen Bedürfnissen zu verhandeln. Und dann bist du irgendwann 20, 30 Jahre älter und verhältst dich immer noch auf diese Art und Weise und merkst vielleicht, boah, ich ecke an oder das tut mir nicht gut oder was auch immer. Und dann merkst du, ah ja klar, ich habe relativ früh als Kind diese Strategie entwickeln müssen, um irgendwie zu überleben oder um, ist nicht so dramatisch zu sagen, um einfach mit den Umständen, wie sie sich mir präsentiert haben, besser klarzukommen. Das heißt, eigentlich ist das mein Bodyguard, mein Schutzmechanismus, hat mir eigentlich mal gedient. Dann bekommt man eine ganz andere Sicht auf diese Sache. Und was ist dann in deiner Erfahrung, wenn man das sieht, wenn man halt merkt, aha, Schritt 1, ich identifiziere ein Verhalten, ein Muster, eine Denkweise, die mir nicht gut tut oder die mir an mir nicht gefällt oder die mir Schwierigkeiten bereitet. Schritt zwei, ich gucke, wo war mir das mal dienlich? Oder was sind meine frühen Erinnerungen an dieses Verhalten? Was war der Kontext und so weiter? Dann habe ich vielleicht erkannt, aha, das ist der Grund, warum ich das mache. Was ist dann Schritt drei?
Also erstmal ist Schritt eins und zwei essentiell, damit wir den Angriff rausnehmen. Vielleicht kennst du das, dass du dass wir den Angriff rausnehmen.
Ja, bitte elaborieren Sie.
Ja, weil vielleicht kennst du das. Das habe ich bei meinen Coaches manchmal, die dann so sagen, ja, ich habe mich selber sabotiert. Oder ich sabotiere mich selber. Warum sabotiere ich mich hier die ganze Zeit selber? Ja. Und es fühlt sich an, als würde ein Teil gegen uns arbeiten.
Ja.
Du denkst, das will ich doch alles gar nicht. Ja. Warum sabotiere ich mich hier selber? Und dabei da zu verstehen, nee, ich sabotiere mich nicht selber, sondern ich habe weil ich in einem unnormalen Umfeld war, wo ich nicht einfach sein konnte, wie ich mich gefühlt habe, habe ich eine normale Reaktion aufgebaut. Man könnte auch sagen, das mag ich nicht so, das ist unnormal und normal ist schöner, aber man könnte auch sagen, ich habe eine gesunde Reaktion auf ein ungesundes Umfeld gehabt. Mhm. Also ich habe eine Reaktion, um irgendwie damit klarzukommen, auf ein Umfeld, was nicht dafür geschaffen war, dass ich einfach sein konnte.
Ja.
Und das heißt, die haben uns alle gedient, die sind für uns, und das ist jetzt das Spannende, ich bin immer für mich. Alles, was ich tue, ist für mich. Das ist nicht gegen mich. Das ist nicht, weil ich dumm bin, weil ich falsch bin, sondern weil ich extrem smart bin, um damit klarzukommen, was mir da passiert ist. Also ich habe ja damals ganz, ganz viel auch geschützt mich, weil ich niemand hatte, der mir eine beste Strategie gezeigt hat, davor, dass ich beim Wasserball zum Beispiel nicht das Opfer werde und nicht über mich sich lustig gemacht wird. Ich habe das extrem verhindert. Und das ist ja erstmal smart. Das ist ja aus Selbstliebe, habe ich ja für mich selber mich eingesetzt. Und das ist halt ganz viel unbewusst. Und es muss nicht nur in der Kindheit sein, sondern es kann genauso im Jugendalter und Erwachsenenalter sein. Es sind einfach Strategien, die uns geholfen haben. So, das, damit wir diese Härte rausnehmen. Weil das ist ganz häufig das, wo ich das Gefühl habe, das macht es schwer, mit uns zu arbeiten oder voranzugehen, weil wir dann denken, ich bin falsch und das jetzt muss ich richtig werden. Und das ist ja erstmal anstrengend, sondern ich bin richtig und ich war auch immer richtig. Immer mein Bestes gegeben, immer mein Bestes je nach der Situation gegeben. Und aufgrund dessen kann ich jetzt aber den Kontext, weil sich der Kontext geändert hat, und einfach nur, weil ich älter geworden bin, andere Situationen sind, was auch immer, kann ich jetzt gucken, wie kann ich was lernen, was jetzt kontextstimmig ist. Wie kann ich die Anpassungsleistung am Ende, die ich da krass vollzogen habe, wieder neu voranbringen? Und dafür ist das Wichtigste Erkenntnis und Akzeptanz für mich selber. Und dann zu gucken, was wäre denn ein authentisches Verhalten? Und das erfordert wieder ganz viel Mut. Ganz viel Mut, mir zu erlauben, das ist eine meiner Lieblingssachen, zu sagen, ich erlaube mir jetzt. Ich erlaube mir jetzt, dass ich da durchgehe. Ich erlaube mir jetzt, dass ich das mache, dass ich das teste, dass ich es probiere, in einen Raum zu gehen, wo ich die Leute nicht kenne, und von Anfang an einfach mal ich bin. Mit der Gefahr, dass die Leute das nicht mögen. Mhm. Und jetzt ist das Spannende, der nächste Schritt ist, dass es wird ja nicht immer klappen. Also es kann ja trotzdem sein, dass ich heute dann in den Raum gehe, ich bin, und Leute mögen das nicht. Und ich werde abgegrenzt, ausgegrenzt, abgewertet, was auch immer. Das kann ja passieren. Und jetzt ist das Wilde, damit okay zu sein. Und das geht, indem wir lernen, unangenehme Gefühle auszuhalten. Mhm. Es ist so ein krasses Lernfeld, zu verstehen, weil ganz häufig tun wir alles im Leben, um uns irgendwie nicht zu fühlen. Mhm. Ich trinke Alkohol, um mich nicht zu fühlen. Ich gehe an mein Handy, um mich nicht zu fühlen. Oder auch manchmal sogar, ich fange sofort an, Dankbarkeitstagebuch zu schreiben oder sofort an, eine neue Perspektive zu finden dazu, um mich nicht so zu fühlen. Und jetzt ist das Kontraintuitive, dieses unangenehme Gefühl und absichtlich nicht negative, dieses unangenehme Gefühl einmal zuzulassen. Zu lernen, dass ich das aushalten kann. Wenn ich lerne, dass ich das aushalten kann, dann kriege ich Freiheit. Weil dann kann ich nämlich selber entscheiden, welches Verhalten ich jetzt wähle, was kontextpassend ist. Und selbst wenn es nicht funktioniert, selbst wenn da irgendwas schief geht, kann ich damit umgehen.
Kann ich auch das aushalten dann?
Genau. Kann ich auch das aushalten? Hätte mir damals jemand beigebracht, das Gefühl auszuhalten, dass Menschen mich nicht mögen, und dass es okay ist oder dass ich auch mal abgelehnt werde, dann hätte mir das richtig, richtig krass geholfen. Dann hätte ich nicht arrogant sein müssen damals.
Vielleicht hätte auch erstmal jemand den Finger da drauf legen müssen, das ist das, was hier gerade passiert. Weil das ist ja das Erste, was du gesagt hast, ne? Die Erkenntnis. Erkenntnis ist ja der Grundstein für alles. Denn diese Dinge sind ja meistens unbewusst. Wenn man sich die Frage gar nicht stellt, ne? Wenn du 15 bist, stellst du dir die Frage vielleicht von alleine erstmal gar nicht. Warum bin ich so? Warum, weißt du? Sondern
teilweise mitten im Leben stellen wir uns immer noch nicht.
Also so natürlich. Ja. Und selbst wenn man sie sich stellt, kommt man ja manchmal auch nicht als Antwort auf den Kern der Dinge. Sondern man kann sich das ja auch fragen und die Antwort kann ja sein, ja, ich bin so, weil die anderen scheiße sind. Ne? Ich bin so, weil ich nicht gemocht werde, weil ich immer ausgegrenzt werde und weil da. Das ist ja eine Stufe noch vor dem, was da drunter liegt. So, ne? Ja. Und dann handelt man halt aufgrund dieser Antwort. Ne? Deswegen, wenn uns das im Kindesalter jemand irgendwie beibringen würde, überhaupt mal so zu überlegen, so zu fragen. Ich glaube, wir brauchen wirklich Schulfach Emotionen oder Schulfach Menschlichkeit oder Schulfach Psychologie oder was auch immer. Ne? Wir brauchen das auch sehr früh, glaube ich.
Ja, es fängt ja, also um das einmal abzuschließen und dann gehe ich darauf ein, ist, was sehr, du sehr konkret gern jetzt machen kannst in dem Moment, wäre dich zu fragen, wo ist es her? Wo habe ich vielleicht das erlebt? Was ist das? Wo hat mich das geschützt? Das Gute daran sehen, das auch dann embracen und nicht verstehen, ich bin nicht gegen mich. Und jetzt dieses unangenehme Gefühl identifizieren, wäre bei mir Angst vor Ablehnung. Und der Schutzmechanismus wäre Arroganz. Und dieses unangenehme Gefühl identifizieren und einfach mal hinsetzen. Und am besten, wenn du es jetzt für dich selber machst, nimm mal was maximal 70% emotional ist. Einfach mal zum Testen, weil 100% emotional kann einen ganz schön weghauen. Das würde ich dann eher empfehlen, im Rahmen von Therapie und Coaching zu machen mit jemandem gemeinsam. So 70% emotional. Bei mir wäre das dann, ich würde mir das Thema nehmen und ich fühle mich da einfach mal rein in dieses Gefühl, abgelehnt zu werden. Und ich erlaube mal diese körperliche Welle, die da kommt. Also ich habe das Gefühl und dieses Gefühl löst dann in meinem Körper Reaktionen aus. Das ist bei jedem anders. Das ist super interessant. Jeder fühlt Gefühle anders. Also bei mir fühlt sich Angst anders an als bei dir. Die kann ähnlich sein, aber individuell ist die immer anders. Und dann einmal zu verstehen, benennen, was ist das Gefühl? Ah, okay, das ist Angst vor Ablehnung in meinem Fall. Und wo spüre ich die? Okay, krass, ich habe Schweiß. Mein Herz fängt an zu rasen. Oder vielleicht, bei mir wurden dann die Beine schwer, als ich mich richtig reingefühlt habe. Und dann einfach 90 Sekunden mal dieses Gefühl und diese körperliche Reaktion nicht bekämpfen. Weil das ist so der Punkt, den wir normalerweise gelernt haben, dann sofort wegdrücken, sofort an was anderes denken und so weiter. Das kannst du dann danach machen und aber einfach jetzt einmal zuzulassen und damit dir beweisen, dass du es aushalten kannst und immer wieder üben, in kleinen Rahmen. Mal hier 90 Sekunden, mal da 90 Sekunden. In der Theorie sollten das immer 90 Sekunden Wellen sein, die über dich körperlich ergehen und danach sollte es weniger werden.
Warum?
Na, das ist einfach die Reaktion, die stattfindet. Also ein Gefühl, das löst was aus und das hat einen Sinn, uns irgendwie zu warnen, irgendeine Message zu senden und dies nach einer kurzen Zeit durch. Wenn das Gefühl jetzt hängen bleibt und weiterhin da ist, dann kann es zwei Gründe haben. Nummer eins, du denkst weiter an das Thema und die 90-Sekunden-Welle fängt immer wieder von vorne an. Oder es ist was Traumatisches, was eine tiefere Wunde ist, wo du nicht einfach so weggehen kannst. Und dann ist es auch eine interessante Aussage. Okay, damit sollte ich mich beschäftigen, da sollte ich mal reingehen. Mit am besten Unterstützung. Ja? Und das ist so eine konkrete Sache, die du sofort machen kannst, die kontraintuitiv ist, weil warum soll ich mich mit unangenehmen Gefühlen beschäftigen und mehr mich schlecht fühlen, um ein glücklicheres Leben zu haben. Das macht für mich keinen Sinn. Ich dachte, glückliches Leben ist darauf, Dankbarkeitstagebuch führen, so viel wie möglich geile Sachen machen, die mir Spaß machen und so weiter. Das ist auch alles. Aber wenn wir nicht uns beschäftigen mit den Themen, mit den Gefühlen, mit den Emotionen, die in uns sind, die gefühlt werden wollen, dann halten wir die ganze Zeit. Das ist so das Dampfkesselmodell. Gefühle wollen gefühlt werden. Das ist einfach ein Naturgesetz. Das ist wie, wenn ich hier einen Stift in der Hand hätte und der wird angezogen vom, also ich würde jetzt den loslassen, dann würde der mit der Energie nach unten fallen. Ich will aber jetzt nicht, dass der runterfällt, also halte ich den. So, das kann ich 10 Minuten machen. Dann wird es irgendwann schwer. Dann kommt aber der nächste Stift schon. Und irgendwann ist meine ganze Hand voll mit Stiften. Und ich halte die ganze Zeit, das ist aber ein unbewusster Prozess, und ich frage mich jetzt im Alltag, warum fallen mir normale Sachen so schwer? Warum bin ich so kaputt? Warum habe ich nur eine Hand, in Anführungsstrichen,
ja,
frei?
Schönes Bild.
Und die wollen aber runter. Und wenn ich lerne, die fallen zu lassen, das ist unangenehm, das ist nicht schön, da fällt ein Stift auf den Boden, so Kacke, muss ich mich hinsetzen.
Wer mal irgendwie, was weiß ich, ein Wall-Sit oder was auch immer gemacht hat, in dem Moment, in dem man wieder aufsteht, ist erstmal ein paar Sekunden ganz schlimm. Weil wenn der Muskel die ganze Zeit angespannt und dann lockert er sich, die ersten paar Sekunden dieser Lockerung sind eine Katastrophe. Da, ne, der Schmerz kann ja auch erstmal dann, den Schmerz des Loslassens im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Ja, genau. Und das ist so das Dampfkesselmodell quasi, einfach dieser Topf mit Wasser, der brodelt und du hältst die ganze Zeit den Deckel drauf, statt einfach einmal das rauszukommen, das abzuschütten. Das ist unangenehm, das ist heiß, aber dann ist es auch okay. Und darum ist für mich, mein Podcast heißt Happiness und mentale Balance. Weil mentale Balance ist quasi genau das, was ich gerade beschreibe. Dieses dazu gehört, dass wir lernen, die unangenehmen Gefühle, Gedanken zu embracen und nicht zu bekämpfen und nicht Toxic Positivity, alles auf happy und geil und woo zu machen. Und weil das führt dann zu einem Leben in Zufriedenheit. Das führt dann dazu, dass wir am Ende ein schöneres Leben haben. Weil wenn wir lernen zu verdrängen, dann lernen wir zu verdrängen. Wir können nicht nur lernen, unangenehme Sachen zu verdrängen, sondern wir lernen dann auch generell einfach nicht zu fühlen.
Absolut.
Und das heißt auch die schönen Sachen. Ja, und dann werden auch die schönen Sachen nicht so geil. Und
jetzt absolut.
Kannst du dich ja fragen.
Du traust den schönen Sachen auch nicht mehr.
Ja.
Weil du irgendwie denkst so, ja, das geht ja eh bald wieder vorbei. Oder halt irgendwie so, das ist also, man rationalisiert dann auch, warum die guten Dinge eigentlich auch nicht, ne? Die schlechten Dinge drückt man so weg, die guten drückt man auch weg, aus welchem Grund auch immer. Aber das stimmt, man lässt dann viel weniger an sich ran in diesen Sachen, außer vielleicht irgendwie in emotionalen Spitzen, Extremzuständen, ne? Kann ich absolut bestätigen, bin ich ein lebendes Experiment, das habe ich lange, lange so erlebt, das ist richtig.
Und was du bei dir selber mal überprüfen kannst oder bei jeder, der zuhört, habe ich vielleicht Momente, wo das aus mir ausbricht, wo ich es eben nicht kontrollieren kann. Also es ist dann zum Beispiel jemand, der total ruhig ist und dann aber aus Kleinigkeiten, wenn das Kind kommt, plötzlich richtig aufbrausen wird und denkst,
voll.
Warum bin ich jetzt hier so extrem, das hat überhaupt damit gar nichts zu tun. Ja, weil die Hand halt einfach hält und jetzt kam nochmal was Schweres drauf und nochmal was Schweres drauf und plötzlich kannst du nicht mehr halten, fällst einmal runter. Mhm. Es wird irgendwann. Du kannst nicht die ganze Zeit halten. Und das zeigt so, da sind viele unangenehme Sachen, die ich mir nicht erlaube zu fühlen, die ich immer wieder festhalte. Und in dem Moment, wenn es zu viel wird oder auch wenn ich in Schwingung gerate, also zum Beispiel, wenn ich aus irgendeinem Grund die Kontrolle verliere, dann bricht es aus mir aus. Und dann merkt man, da ist noch viel. Und das, du kannst es machen. Also generell auch, ne? Du kannst auch einfach so weitermachen. Scheißegal, dann ist das so. Das ist einfach, dann, das ist auch nicht wild. Also das, ich finde so immer dieses, ich müssen dann jetzt, oh Mist, jetzt habe ich festgestellt, da ist noch was und da muss ich unbedingt dann arbeiten. So, nee, dann ist es auch okay. So, du müsstest das gar nicht. Aber wenn du Bock hast, mehr dein Leben genießen zu können, Bock hast, mehr im Alltag dich freier zu fühlen, dann ist das ein Thema, wo du dich beschäftigen kannst. Musst du gar nicht. Das ist einfach ultra das moderne Problem. Und das können wir auch nur machen, weil wir jetzt irgendwie die Kapazität dafür haben und nicht gerade über unser Überleben kämpfen. Deshalb sind wir auch einer der ersten Generationen, die überhaupt anfängt, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, weil wir das erste Mal einen Kopf dafür haben.
Würde ich ein bisschen widersprechen.
Okay.
Ich glaube, dass das, also in einzelnen Situationen klar. Wenn ich gerade in einem Kriegsgebiet bin und die Bomben fallen, dann habe ich andere Probleme. Ne? Aber Jahrtausende, Jahrhunderttausende der Menschheitsgeschichte waren ja auch durchaus übersät von lange durch die Gegend laufen, lange irgendwo rumsitzen, ums Feuer sitzen und so weiter. Und ich glaube, wenn wir nicht ein psychologisches, absolutes, grundlegendes Bedürfnis hätten, also ich glaube, diese Maslow'sche Pyramide ist oft ein bisschen falsch interpretiert worden,
voll, 100%.
Weil er selber das auch mal gesagt hat, dass er das so nicht gemeint hat. Nur um es kurz zu sagen, das ist so die Pyramide, wo dann so geistige Entwicklung und Spiritualität irgendwie so ganz am Ende steht, wenn alle anderen Bedürfnisse gedeckt sind. Und es wird oft fehlinterpretiert. Ich glaube, ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich meine, dass viel dafür spricht. dass Spiritualität oder Verbindung zu irgendeinem anderen Menschen oder zu etwas anderem und so, wie auch immer man das nennen will, seit Anbeginn der Menschheit ein Religiosität, Mythen, Sagen, Fabeln, Geschichten, Bilder, die ja alle etwas erklären wollen, die alle erklären möchten, wo kommen wir her, was ist richtig, was ist falsch, warum sind wir, wie wir sind. Ich glaube, dass es ein ganz, ganz, ganz elementarer Teil des Menschseins ist und dass es in uns allen drin ist und dass wir natürlich in einer Situation, wenn 5 Kinder zu Hause schreien, die Kapazität nicht haben. Ich glaube aber nicht, dass es kein Luxusproblem ist, sondern dass es ein elementares Problem ist und dass eher die, so wie wir die uns die Gesellschaft gebaut haben, eher unnatürlich ist und eher, also nicht unnatürlich ist auch so ein Scheißwort,
sondern, 100%.
Sondern eher dazu beiträgt, dass wir eigentlich uns auch da wieder, wir haben uns eigentlich eine ganze Menge Verdrängungsmechanismen gebaut. So, ne?
Ja.
Und eigentlich ist es gar nicht ein Luxus, so sehr. Auf der einen Seite ja, ist es ein Luxus, die Zeit und das Geld und whatever dafür zu haben. Auf der anderen Seite ist es eigentlich kein Luxus, weil gerade Menschen, die sehr belastet sind, gerade Menschen, die sehr viele Herausforderungen haben, gerade Menschen, die sehr viel strugglen müssen, auf der anderen Seite diese Reflexion oder dieses Care für sich selbst am allernötigsten haben, würde ich sagen.
Mhm.
Und das ist so ein verrücktes Paradox, finde ich, ne? Dass wir uns selber oft auch einreden, ja, ja, da kümmere ich mich drum, wenn alles andere geregelt ist. Ne? Um jetzt mal, Gott sei Dank, die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, werden nicht gerade akut in einem Kriegsgebiet sein. Werden viele Probleme haben, aber die meisten davon im globalen Vergleich relativ irgendwie lösbar. So, ne? Aber trotzdem haben wir dann 2 Jobs und eine Family und das und das und gerade eine unglückliche Beziehung oder wir kämpfen mit einer Krankheit oder was auch immer es ist so, ne? Und dann kommt, glaube ich, oft dieses Gefühl, ja, okay, um meine Emotionen und um meine bla, da kümmere ich mich drum, wenn das andere alles aufgeräumt ist.
Mhm.
Und da glaube ich, das können wir auch bis zum Ende unseres Lebens machen, weil ich glaube, die Probleme hören nie auf. Ne? So, und die selbst wenn wir, vielleicht kannst du das bestätigen, selbst wenn wir Therapie machen, selbst wenn wir meditieren, selbst wenn wir und so weiter, es kommt trotzdem immer irgendwie was. Ja, ganz viel kannst du ja auch gar nicht beeinflussen. Jemand in der Familie wird krank, ein Elternteil stürzt, ein Kind, irgendwas ist. Ne? Da kannst du so viel Therapie gemacht haben, wie du willst. Das Leben passiert so. Und weil das Leben passiert, ist es gerade ganz wundervoll, wenn wir in den Momenten, in denen wir ein bisschen Kapazität hatten, uns schon ein bisschen Tools und ein bisschen Strategien angelernt haben, ein bisschen Einsicht bekommen haben und so weiter. Sodass, wenn dann das Leben passiert, es uns nicht mehr so sehr von A nach B schmeißt, sondern wir ein bisschen besser damit umgehen können. So wie du gerade gesagt hast, ja, wenn ich dann sehe, ja, da ist noch was, an dem ich arbeiten möchte. Und wenn da ist noch was, an dem ich arbeiten möchte, das ist ja schon advanced. Und wenn man dann diese Einsicht hat und ein bisschen ein paar Tools hat, dann kann man vielleicht auch sogar ein bisschen entspannter sagen, ja, ich habe gerade nicht die Kapazität dafür, aber ich erkenne das an, ich sehe, dass es da ist, ich werde mich dem widmen, ich werde das nicht verdrängen, ich werde es nicht kompensieren, sondern das darf da sein, ich kann das aushalten. Also Schritt 1 von dir gerade genannt, ne, die Einsicht, Schritt 2 irgendwie die Akzeptanz, ne. Das allein ist ja, glaube ich, schon, das ist ja, that's it. Wenn das sich dann irgendwann auflöst, umso schöner. Aber erkennen und akzeptieren oder halten können, ist, glaube ich, schon viel mehr, als es uns in vielen Fällen leider möglich ist. Und ich glaube, das Leid verringert sich schon sehr dadurch, dass wir sehen, erkennen, akzeptieren, halten.
Ja, ja, und du kannst, wenn wir jetzt bei der schönen Alliteration weiterbleiben wollen, dann kann man die beiden Schritte noch weitermachen. Nämlich es wäre erkennen, erkennen.
Anerkennen.
Anerkennen, akzeptieren, dann aushalten und authentisch sein. Also authentisch lernen wäre Schritt 3, authentisch und dann aushalten. Und das meine ich so, wie es ist. Das hört sich jetzt komisch an, aber es ist im ersten Moment einfach einmal aushalten, das unangenehme Gefühl. So, und dann, das sind so die 4 Sachen. Anerkennen oder erkennen, akzeptieren, authentisch sein, aushalten. Und das kann man dann gemeinsam in einer Session machen mit einem Coach oder Therapeuten, der einem hilft zu verstehen und zu suchen nach Lösungen oder vielleicht auch Sachen besser erkennen kann, wenn du die erzählst. Aber auch mit dir selber, das kannst du mit Aufschreiben machen, das kannst du mit deiner Partnerin mal über Themen sprechen machen. Da ist ganz, ganz viel möglich. Mhm. Und was du gerade genannt hast, ich glaube, also Spiritualität und irgendwie das große Ganze sehen und Geschichten erzählen, und das definitiv war schon immer ein ganz großes Thema. Ich glaube, was ich damit meinte, dieses sehr Neuzeit-Ding ist, glaube ich, dass wir weniger im Optimalfall weniger 24/7 im Überlebensmodus sind. Und früher, also ich unterscheide ein glückliches Leben zu haben nochmal in 2 verschiedene Sachen. Das habe ich von einer Yale-Professorin, von Dr. Larry Santos. Die Unterscheidung fand ich genial. Der hat gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen glücklich und zufrieden mit meinem Leben zu sein und glücklich und zufrieden in meinem Leben zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass bei unseren Großeltern war der Fokus mehr darauf zu sagen, wie können wir glücklich und zufrieden mit unserem Leben sein, unseren Kindern eine bessere Chance bieten, als uns genug Geld haben, dass wir uns das und das leisten können. Also da war Überleben in dem Sinne als Leben, als Sicherheit und so weiter. Das war einfach auch wichtiger, wahrscheinlich, weil die häufiger erlebt haben davor, wie es ist, eben nicht genug zu haben. Und trotzdem ist es bestimmt auch schon für immer so gewesen, dass Leute sich gefragt haben, aber ich bin gerade bei dem, was ich mache, nicht so happy. Gibt es eine Möglichkeit, das zu ändern? Und das ist, glaube ich, das, was neu ist, die Möglichkeiten, das zu ändern, darüber zu sprechen, Informationen zu holen, Wissen einzueignen und zu verstehen, ja, ich muss nicht einfach, Arbeit muss nicht hart sein. Ja, dieses Work-Life-Balance-Ding, wo du sagst, Work-Life-Balance ist ja auch, eigentlich heißt es ja, dass Arbeit erstmal scheiße ist und du die Scheiße, die da passiert, dann ausgleichen musst.
Ausbalancieren
mit dem Leben.
Ja, ja.
Und dann zu verstehen, ja, nee, ich kann heute mittlerweile den Job wechseln. Das ist die Möglichkeit. Ich kann überhaupt in andere Städte fahren. Ich kann übers Internet arbeiten. Wir haben ja so viel mehr Möglichkeiten, die das dann möglich machen. Und womit wir dann eine Chance haben können zu sagen, wie kann ich eigentlich glücklich in meinem Leben sein, angucken. Mhm. Und du hast vorhin das mit dem Schulfach gesagt. Da wollte ich nur eine Sache noch zu sagen. Also Nummer 1, das ist mega, wenn das mehr und mehr bei Lehrern mit reinkommt, was die Emotionsregulation bedeutet und so weiter, dass wir Kinder nicht anschreien, wenn die Bedürfnisse zeigen, sondern am Ende ja wie als Eltern, dass es mittlerweile heutzutage gelehrt wird, dass gesagt wird, hey, das ist okay, dass du jetzt gerne Cookies haben möchtest zum Abendbrot, statt anzuschreien und zu sagen, hey, warum machst du hier so, schreist du jetzt hier so rum, geh in die Ecke, bis du dich beruhigt hast? Da lernen wir ja, meine Bedürfnisse sind nicht real und echt und die muss ich wegsperren. Und du kommst erst essen, wenn du dich beruhigt hast, da lernen wir, ich darf nicht sein. Stattdessen ist ja heute eher das, was empfohlen wird, zu sagen, und Gott sei Dank, nicht zu sagen, halt die Schnauze, bis du dich beruhigt hast, bis du angepasst bist, bis du deine eigenen Bedürfnisse jetzt vergessen hast, dann kannst du weitermachen und ich bestimme hier als Eltern, sondern zu sagen, hey, ich hätte auch gern Cookies zum Abendbrot. Es ist total okay, dass du sauer und frustrierter bist. Du bist ein 2-, 3-, 4-, 5-Jähriger. Und da ich bin auch enttäuscht mit dir. Hey, Buddy, das ist okay, dass du enttäuscht bist. Das ist trotzdem das, was wir haben. Wir kriegen nicht immer alles, was wir wollen, aber es ist okay, dass du das willst und es ist okay, dass du traurig bist. So, und wenn wir das quasi mitnehmen und lernen, und es ist auch System natürlich, eine Person, 30 Schüler, wie willst du das machen? So, das ist ja nicht nur das Wissen, was fehlt, sondern auch System, was nicht 100% darauf angepasst ist. Oder 100% ist ein großes Wort, wo viel noch Potenzial nach oben ist, würde man so sagen. Aber es ist ja okay, es ist in Anführungsstrichen das Beste, was wir gerade haben oder das Beste, was aktuell irgendwie sich durchgesetzt hat. Da ist aber extrem viel Potenzial, das zu verbessern. Aber nicht nur, dass es lernen in Studium oder im System, sondern auch durch den Podcast hier, durch deine Arbeit, durch meine Arbeit, durch alle Menschen, die dort Wissen weitergeben, wird es ja schon 100% umgesetzt. Du hast 100% gerade Lehrer und Lehrerinnen, die dir zuhören und denken, ah krass, wenn ich mich selber mehr im Griff habe, dann werde ich nicht, und wenn ich meine Emotionen mehr lerne zu leben, dann werde ich nicht irgendwann einfach ausbrechen und meine Schüler anschreien und denken sich, what the fuck happened? Ich wurde bei mir in der Schule, ich lache darüber, aber eigentlich ist es nicht witzig. Da war eine Lehrerin so überfordert, die hat uns mit Kreise und Schüsseln beworfen. Mhm. So, die war einfach so überfordert mit ihrer Nummer, dass sie einfach, die sich nicht anders zu helfen musste. Das war der Callback zu dem Schulthema, weil ich meinte vorhin,
da sag ich was. Eine ganz großartige Lehrerin, die das Gegenteil von dem, glaube ich, sogar aktiv gefördert hat in der Klasse, worüber wir hier sprechen. Ich erinnere mich, also sicherlich ging es da nicht nur um mich, aber ich erinnere mich halt um die eine Sache bei mir. Ich hatte irgendwie Bauchschmerzen, bin ins Krankenzimmer gegangen, im Erdkundeunterricht. Und dann lag ich da und dann kam irgendwie ein Kollege von mir aus der Klasse, hat gesagt, ja, die Lehrerin hat gesagt, du sollst jetzt mal zurück in die Klasse kommen. Und ich so, ich habe Bauchschmerzen. So. Und die so, ja, ist egal, du sollst da hinkommen. Da kam ich in die Klasse, dann guckte sie mich an und hat gesagt, oh, du hast also Bauchschmerzen. Ich so, ja, und sie so, Mensch, das tut mir aber leid. Ja, dann wollen wir mal dafür sorgen, dass du ganz schnell wieder ins Krankenzimmer kommst. Übrigens, wo ist denn dein Platz? Zeig mal auf deinen Platz. Ich sehe, okay, da vorne ist mein Platz. Ah, ist das deine Tasche, die da steht? Ja, das ist meine Tasche, die da steht. Bring die doch mal her. Da habe ich meine Tasche hergebracht, ne, und ich war so, hey, was läuft denn hier? Ne? Die so, ja, darf ich die mal aufmachen? Ich so, ja. Und dann hat sie gesagt, ist das dein Erdkundeheft? Und hat mir so das Matheheft gezeigt. Ich so, nee. Na, dann legen wir das mal an die Seite. Ist das dein Erdkundeheft? Also vor der ganzen Klasse, ne? So. Und dann kam sie immer beim Erdkundeheft an, beziehungsweise der Witz war, mein Erdkundeheft war nicht da. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Und sie so, ja. Und dann kam halt ihr Ding, ja, ich weiß, warum du im Krankenzimmer bist, weil du mich belügst, weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. So, geh mal zurück ins Krankenzimmer, so, ne? Und das Krasse ist Folgendes. Und deswegen ist das für mich so eine krasse Erinnerung. Ich habe wirklich in meinem Leben sehr selten Hausaufgaben gemacht. Ne? Ich habe sehr selten Hausaufgaben gemacht. Aber am Abend davor habe ich mit meinem Vater zusammengesessen und diese fucking Hausaufgabe gemacht. Gewissenhaft. Und ich habe dann das Heft da liegen lassen, auf seinem Schreibtisch oder sowas. Und nicht eingepackt. Und ich hatte das nicht auf dem Schirm. Das heißt, es war also wirklich, ey, unter allen anderen Umständen hätte ich gesagt, ja, okay, busted, so, whatever, ne? Aber da war es wirklich einfach so eine krasse Ungerechtigkeit, ne? Also konnte ich dann habe ich gesagt, ja, ich habe gestern, ja, ich will nichts von dir hören, geh weg. So. Dann musste ich wieder zurück ins Krankenzimmer. Und das war dann auch gar nicht so, das war das eine Problem. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, whatever, scheiß drauf. Und sie hat dann den Rest der Stunde genutzt, um mit der Klasse über mich zu sprechen. So. Ja, und dann kamen meine Homies halt, waren so, ja, und die war voll satt, so gesagt, ja, erzählt mir doch mal alle eure Geschichten, die ihr mit dem habt, und lügt der immer, und wie ist der denn so, und bla, bla. So, ne? Und, ja, Kreide werfen, ne? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt irgendwie quasi Schüler dazu anstacheln, den Mitschüler zu mobben und bloßzustellen hinterm Rücken und so weiter und so fort. Ey, ich finde, manche Menschen haben dann vielleicht auch den Beruf verfehlt. Ich glaube, wenn du so handelst, dann hast du, glaube ich, irgendwie Issues und vielleicht ist es der falsche Beruf. Ne?
Jein. Also am Ende ist es ja total interessant zu gucken, was ist bei ihr passiert, wie ist sie unterwegs. Das hat sich vielleicht auch, die 100% war die motiviert, eine gute Lehrerin zu sein. So, und was ist aber passiert? Was passiert in ihrem Leben gerade, dass sie so sehr zum Beispiel denkt, dass sie angelogen wird? Dass sie so sehr das Vertrauen verloren hat in ihre Schüler? Und ich glaube, es ist auch nicht einfach. Also, weil, du hast ja gesagt, in jeder anderen Situation hätte sie recht gehabt. So, ne?
An jedem anderen Tag hätte sie recht gehabt.
An jedem anderen Tag hätte sie recht gehabt. Das heißt, es ist ja eigentlich, ne? Und trotzdem, so, und was ist passiert, dass ihr Selbstbewusstsein in dem Moment, ihr Selbstwert so gering ist, dass sie das vor der Klasse austragen muss, dass sie sich dann besser fühlt oder wie die Macht ausspiele macht dort in dem Moment. Und es ist ja dann in dem Moment, bin mir sehr sicher, keine bewusste Entscheidung, dass sie denkt, heute bin ich mal ein richtiges Arschloch. Verhalte ich mich mal wie ein richtiges Arschloch, sondern
ich glaube, sie hat
einfach selber
gedacht, ich verhalte mich wie ein Arschloch, sondern sie hat gedacht, ja, wir machen jetzt hier mal ein Teachable Moment oder irgendwie sowas. Sie
hat sicherlich gedacht, das ist was ganz Positives, was da gerade abläuft. Du musst dir vorstellen, wir waren da halt so 11 oder 12, ne? Also ich war nicht 17.
Ja.
Ne? So, ne? Ja. Das ist auch nochmal was anderes so, ne? Wenn du das mit so jungen Kids machst und so. Ja, aber absolut, aus der heutigen Brille denke ich natürlich auch, wenn ich die Frau irgendwann nochmal wiedersehen würde, dann würde ich jetzt auch nicht zu der hingehen und irgendwie sie, weiß ich nicht, vom Bordstein runterschubsen oder irgendwie sowas, damit sie sich im Fuß verknickst.
Du würdest dir das Erdkundeheft in die Hand geben.
Nee, ich würde ganz freundlich und liebevoll zu ihr sein und würde aber sagen, es gibt da eine Sache, ich habe eine Erinnerung mit Ihnen und wenn Sie 3 Minuten Zeit haben, würde ich Ihnen die gerne erzählen. So. Und dann würde ich sagen, ja, das, ne, 2 erwachsene Menschen, ich würde Ihnen gerne diese Erinnerung erzählen, so. Und es ist schön, dass ich Ihnen jetzt hier begegne, um das mal irgendwie auch mal loswerden zu können und so weiter. Und ich gehe davon aus, dass sie sagen würde, oh nein, das tut mir wahnsinnig leid, whatever. Ich glaube nicht, dass sie jetzt sagen würde, ja, geschieht dir recht, du Arschloch. Das wäre aber auch geil, das würde ich auch feiern. Da würde ich ihr High Five geben und sagen, ey, du bist auf jeden Fall authentisch, scheiße. Ist auch okay, weißt du, aus der heutigen Sicht, ne?
So. Ja, aber also deshalb ist es super spannend. Hat sie den Beruf verfehlt? War die schon immer so? Wie ist das passiert? Ja, ne? Aber es, unabhängig davon, ob das böse gemeint ist, ob die das mit Absicht gemacht hat, was auch immer, hat es ja einen krassen Eindruck bei dir hinterlassen. Und,
ja, es hat einen krassen Eindruck. Klar, es hat einen krassen Eindruck bei mir hinterlassen, aber es hat eher, es ging halt wieder eigentlich, also ich weiß nicht, wir kommen wegen dem Kreideding da jetzt drauf. Eigentlich ist es gar nicht voll der Themasprung. Aber es geht zurück natürlich auf das Grundbedürfnis, dazuzugehören.
Ja.
Und da quasi, dass eine Person, eine erwachsene Person, ne, die dann der natürlich auch eine mächtigere Person, das quasi anleitet, dass meine Leute, mit denen ich ja zusammen in der Klasse bin, meine Freunde und so weiter, dass es angeleitet wird, dass da sich, dass ich da eine kollektive Ablehnung erfahren soll und so weiter. Mhm. Das ist natürlich für so ein Kind irgendwie erstmal schwierig. Wenn du irgendwie merkst, boah, da sind irgendwie die Lehrer oder die Erwachsenen, die irgendwie andere, meine Freunde dazu anstiften, mich jetzt scheiße zu finden und mich auszugrenzen, das ist natürlich unangenehm. Aber ich würde sagen, ich würde es in keinster Weise als traumatische Erfahrung oder sonst irgendwas, es ist eher so für mich so eine, boah, eine heftige Nummer, aber eher so als, weißt du, also es ist jetzt nicht so, da sind ganz andere Dinge in meinem Leben passiert, die ich verarbeiten muss. Also das ist eher so eine Anekdote,
ja,
ne?
Ja.
Als das alles andere. Aber pass auf, ich würde gerne das Thema wechseln. Und zwar würde ich gerne zu dir zurück. Und ich finde es immer wahnsinnig interessant, warum Menschen machen, was sie machen. Mhm. Ja. So. Und da müssen gar keine verrückten Hintergründe dahinter sein. Das kann ja manchmal auch total einfach sein. Aber mich interessiert einfach, was hat dich dazu gebracht zu sagen, ey, Psychologie. Mhm. Ich studiere das, ich mache das, ich interessiere mich dafür. Was hast du dir auch von so einem Studium erhofft? Könnte man vielleicht auch fragen, was ist da passiert? Also ich frage das auch oft, weil ich habe ja nur 2 Semester, aber auch angefangen, Psychologie zu studieren, bin dann eher auf Soziologie und andere Sachen umgeschwungen. Ich habe am Anfang auch, ich wollte immer Psychologie studieren, ich wollte immer Psychologe werden. Ne? Und da habe ich das angefangen zu studieren und ich habe im ersten Semester einen riesen Abturn bekommen.
Ja.
Ne? Weil ich gedacht habe, boah, Alter, dafür bin ich hier nicht angetreten.
Ja.
Und deswegen die Frage so, was war das für dich, wo du gesagt hast, oh, ich interessiere mich dafür? Und wie war dann, hat dein Studium dann das erfüllt, was du dir gewünscht hast? Oder musstest du dir da Sachen rausnehmen? Und was war positiv, was war negativ? Weißt du?
Mhm. So, also als erstes ist, glaube ich, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo meine Mutter Traumatherapeutin und Kunsttherapeutin ist. Das heißt, es war immer um mich herum. So, als erstes, es hat bestimmt einen Eindruck auf mich gehabt. Dann wusste ich schon sehr früh, dass ich habe damals gesagt, ich will Therapeut werden. Bin ich nicht geworden, aber ging am Ende nie ums Therapeut sein, sondern habe ich später verstanden, ich wollte Menschen helfen, dabei Spaß haben und einigermaßen frei sein und gut Geld verdienen, dass ich ein freies Leben haben kann. So, das waren eigentlich die Sachen. Und das habe ich dem Therapeuten sein zugeordnet. Und dann habe ich aber gemerkt, ich muss gar nicht dafür Therapeut sein, das kam aber später. Ich hatte in der Schule einen Moment, wo, in der Grundschule, wo war jemand aus der Parallelklasse, also ein bisschen ein Loner, Also im Sinne von, der war mehr alleine. Mehr haben Leute sich über ihn lustig gemacht. Und irgendwie saß der da, sah traurig aus. Und ich habe mich zu ihm gesetzt und habe ihm einfach zugehört. Habe gesagt, hey, was ist los? Hab mir einfach erzählt. Und dann habe ich ihm, ich kann nicht gar nicht mehr genau sagen, was. Ich habe ihm irgendwas gesagt, was ich dachte, was ihm hilft. Und wir haben uns einfach unterhalten. Und danach ist er zu mir gekommen, oder als wir dann durch waren, er meinte, ey, vielen Dank, es hat mir echt geholfen. Und in dem Moment habe ich so gemerkt, so krass, ich kann also, wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich Menschen zuhöre, kann ich denen helfen. Das ist ja crazy. Und das Gefühl damals war so, das will ich machen. Das will ich lernen. Das will ich können. Und dann ist es so gekommen, dann habe ich mit 17, ich habe einen größeren Bruder, 7 Jahre älter als ich, da habe ich viel immer schon abgeschaut. Und der hat vor mir angefangen, Psychologie zu studieren, weil er halt 7 Jahre vorher Zeit hatte. Ich wusste das, wollte das damals schon, bevor er das gemacht hat. Deshalb wurde es dann natürlich noch attraktiver für mich. Aber vor allem, als ich 17 war, hatte er seine erste depressive Episode. Und damals habe ich so gemerkt, oh krass, wenn ich zu, also die Geschichte damals, die erzählt wurde in der Familie im Rahmen war, er hat zu viel gemacht, zu viel gewollt, auf ganz vielen Hochzeiten getanzt, neben Wasserball, erste Bundesliga noch, hier gearbeitet, da studiert und das und bam, 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 bam. Zu große Ziele, zu viel auf einmal, nicht genug Zeit und Ruhe. Das hat bei mir krass das ausgelöst. Mhm. Wirklich so dieses, okay. Es gibt noch wichtigere Dinge im Leben als Erfolg. Bei mir war das krass, wirklich heftig durch Wasserball und alles, erfolgreich sein. Wenn ich nicht 5 Tore gemacht habe und richtig geil gespielt habe, perfekt gespielt habe, dann war ich nicht zufrieden.
Warst du dann überhaupt dabei?
Ja, dann war ich nicht zufrieden, egal wie sehr zufrieden meine Eltern waren, egal ob wir gewonnen haben oder nicht. So, ich war nicht zufrieden mit mir. Und in dem Moment habe ich einmal so einen richtigen Reality-Check bekommen. So, wait a minute. Ob ich jetzt den ganzen Tag immer nur Einsen schreibe oder nicht, ist einfach nicht wichtig. Nicht wichtig genug. Mhm. Und damals war ein krasser Satz für mich, der war, ein gesunder Mensch hat 1000 Wünsche und eine kranke Person hat einen.
Ja, voll.
So, gesund werden. Und das war so krass für mich damals, als ich gesagt habe, okay, ich will noch mehr lernen, wie kann man das verhindern? Und wie kann man auf der anderen Seite, wenn es einem dann gut geht, das Leben auch wirklich so gestalten, dass es geil ist? Weil es kann auch jederzeit vorbei sein. Es ist einfach so, das kann auch einfach jederzeit durch sein. Und dann bringt es mir nichts, wenn ich einfach für die Zukunft gelebt habe. Und das war so ein krasses Ding bei mir, wo ich da wirklich gemerkt habe, okay, es ist nicht wichtig, ob ich nur 1 schreibe. 2+ ist auch okay. Literally immer im Kopf damals. Und das war so der Moment. Und dann habe ich, als ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, habe ich mit meinem Bruder zusammengelebt. Und dann kam der mit der Idee um die Ecke, zum Thema Stress was zu machen. Dann habe ich ihn da unterstützt, habe am Anfang die Kamera gehalten. Und dann haben wir es immer mehr gemeinsam gemacht. Und dann haben wir 7 Jahre lang eine Akademie zum Thema Stress gehabt.
Mhm. Ich meine, klar kann man jetzt auch sagen, ist ja kein Geheimnis, ne? Drachenberg-Akademie. Ne? Stressbewältigung und gesunder Umgang mit Stress und was ist positiver Stress und so weiter. Und ihr habt da super krasse Sachen gemacht oder auch mega erfolgreich und ja, also werden sicherlich viele Leute, die den Podcast hören, auch kennen, weil Julian auch schon zu Jakob, Entschuldigung, Alter, hier sind wir. Das hörst du wahrscheinlich oft.
Habe ich nicht, das passiert nicht erst mal.
Weil Jakob ja auch schon, eure Eltern auch beide mit J und so, was soll das? auch schon zu Gast war und ne, so, aber klar, das habt ihr dann zusammen komplett aufgezogen, ja.
Genau, und in dem Moment damals habe ich gemerkt, okay, krass. Ich kann jetzt schon Leuten helfen, ohne dass ich Therapeut werden muss. Und vor allem habe ich damals gemerkt, okay, krass, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt das könnte. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich fühle sehr viel mit. Ich kann extrem viel mitspüren bei anderen Menschen. Und ich habe so, ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, plus aus meiner eigenen Geschichte, dass ich unbedingt mit Menschen arbeiten möchte, die einen extrem hohen Leidensdruck haben, die in der tiefen Depression sind oder was auch immer. Und habe damals gemerkt, ich kann hier richtig geil Menschen helfen, ohne dass die einen Krankheitswert haben.
Ihre Lebensqualität grundsätzlich zu verbessern.
Genau.
Ja.
Und das hat mich krass angefixt. Und dann nach 7 Jahren haben mein Bruder und ich gemerkt, wir gehen in andere Richtungen. Ich habe gemerkt, Stress alleine ist nicht so mein Thema. Wir haben zu dem Zeitpunkt dann auch vor allem viel Ausbildung gemacht, Leute zu Coaches ausgebildet, gemerkt, ich würde gerne wieder mehr ran an die Menschen selber. Und vor allem habe ich gemerkt, mich hat schon in dem ganzen Stressthema immer wieder am meisten angefixt. Wie kann ich mein Leben richtig genießen? Wie kann ich das Schöne noch mal rausholen? Und dann sind wir getrennte Wege gegangen. Auch einmal hart, haben wir einmal so nach 7 Jahren einmal gemerkt, oh, wir haben ein paar Sachen gehabt, über die wir nicht geredet haben. Mittlerweile wieder sehr, sehr cool, alles verbunden, alles geklärt. Ist ja auch okay, also es passiert manchmal. Und habe quasi meine Anteile an der Akademie abgegeben oder verkauft und dann neu angefangen und gemerkt, was wäre jetzt mein Ding? Und habe dann gemerkt, eigentlich ist es schon immer mein Ding, Spaß haben, genießen. Und wie kann ich da mich noch mehr reinfuchsen, noch tiefer reingehen, fühlen, Emotionen, Gefühle, wie ist das alles miteinander verbunden und weg vom nur auf Stress bezogen. Und auf die Frage zum Psychologiestudium. Also im Studium selber lernst du nicht, Leuten zu helfen, sondern wenn du das machst, dann in der Therapieausbildung. Mhm. Die habe ich nicht gemacht. Das heißt, da habe ich die Grundlagen für Verständnis. Wie kann man Studien lesen? Wie kann man Statistiken auswerten? Wie funktionieren wir im Grundsatz als Mensch? Psychologiestudium ist einfach Grundlage aus ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen. Und es hilft mir extrem meine Arbeit. Und gleichzeitig habe ich dann ganz viel weiter daraufhin extra gelernt und mir zusammengesammelt an Wissen aus verschiedensten Bereichen. Genau. Und das heißt, mittlerweile heutzutage, glaube ich, ist es sogar so, dass es einen extra Therapiestudiengang gibt.
Ja, ja.
Den hätte ich damals wahrscheinlich gewählt, hätte es den gegeben.
Ja, ich glaube, der Gesprächstherapie ist nochmal ein zusätzliches Ding so.
Ja, genau. Also du musst dann extra noch Ausbildung machen. Nachdem du Psychologie studiert hast, muss man, ich weiß gar nicht genau wie viele Jahre, ja. Ich glaube 3 Jahre und Geld investieren nochmal und was auch immer.
Ja.
Genau, aber das heißt, das ist so die Grundlage da. Und aber das Menschen helfen, das lernst du dann außerhalb, entweder in Coaching-Ausbildungen oder in anderen Ausbildungen und so weiter und so fort. Oder halt in Therapieausbildung. Genau, ja.
Mhm.
So, und das ist das, warum ist für mich dieses, ey, es ist einfach, wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Und da geht ganz viel. So, wenn wir einmal Erkenntnisse schaffen, wenn wir uns selber besser verstehen, dann macht das einen Unterschied in unserem Alltag. Und das merke ich jetzt gerade wieder, ich bin jetzt wieder sehr viel näher dran an den Menschen. Ich habe jetzt seit 2 Jahren oder seit 1,5 Jahren habe ich wieder quasi 1:1 Coachings. Die hatte ich vorher nicht. Da haben wir die Akademie, da haben wir große Seminare gehabt mit Hunderten von Leuten, haben wir Ausbildung gehabt mit Hunderten von Leuten oder teilweise 80 Leute online, im Zoom und was auch immer. Und wenig 1:1.
Aber dieser Aspekt des Businesses oder der Gruppen, der Kompetenzvermittlung und so weiter.
Genau. Ja, und auch wenn du 15 Mitarbeiter hast, dann musst du schon ganz schön hohe Preise für 1:1 nehmen, damit du die bezahlen kannst. genau, und da war so geil. Ich bin wieder an einem Aspekt zurück gerade, der mich richtig erfüllt und der nochmal eine Sache gibt, die ich lange nicht mehr hatte. Die mir aber krass viel Spaß macht, so diesen Raum zu halten, dass Menschen sich verstehen und es sich dann auswirkt auf, ich kann plötzlich besser performen in der Arbeit, ich kann mehr mein Leben genießen, ich kann mich freier fühlen, leichter fühlen, all solche Sachen.
Du machst einen Podcast. Ja. Und was sind die anderen Medien oder die anderen Möglichkeiten, die du gerade nutzt? Wie machst du das gerade, um halt genau das mit Leuten zusammen zu machen? Machst du vermehrt 1:1 Sachen? Sind das Einzelsessions? Sind das Mentorings? Oder wie machst du das gerade? Oder wie kann man vielleicht auch da, wenn man jetzt das hört und sagt, ey, ich bin inspiriert, ich habe da 2 Sachen gehört, boah, das würde ich gerne tiefer machen und vielleicht ist das auch ein guter Sparringspartner oder Gesprächspartner oder so. Wie können die Leute mit dir in Kontakt treten und was gibt's da? Ne, was ist gerade so das Modell, was du hast?
Mhm. Ja, also erstmal der Podcast Happiness und mentale Balance. Das ist so das logischste Medium, weil du eh gerade Podcast hörst. Wahrscheinlich hast du Bock auf Podcast.
Verlinken wir natürlich auch. Ne? Und ich war auch mal zu Gast und habe unqualifiziertes Zeug erzählt.
Nein, sehr geile Folge. War total spannend, da tief bei dir reinzugehen. Genau, ich habe quasi die spannende Nummer, dass ich in der Akademie davor war mein Bruder das Gesicht. Wir haben ihn als Brand, als Marke aufgebaut. Er hat die Bücher geschrieben, hat die Content gemacht und so weiter. Und ich war hinten trotzdem in allen Ausbildungen, in allen Seminaren immer als Teacher, als Lehrer überall mit dabei quasi. Und jetzt ist mein eigenes dran quasi. Seit 1,5 Jahren mache ich das jetzt. Und das heißt, auf Instagram poste ich regelmäßig meine Gedanken, manchmal in Videos. Jetzt in letzter Zeit habe ich ganz viel Spaß an Textform, das war das, was du am Anfang meintest. So, da probiere ich mich aus, da geht es alles darum, wie können wir uns selber besser verstehen. Häufig mache ich das am Beispiel von mir, einfach damit es nicht zu verallgemeinert ist, sondern damit es auch so, krass, das ist so das und jetzt will ich mich selber mal challengen. Das heißt, häufig ist da auch eine Frage am Ende drin. Also Instagram, TikTok, Snapchat, alle Sachen, da wird LinkedIn, alles, da wird einfach alles rausgehauen auf den Plattformen. YouTube, also das heißt, der Podcast ist auch ein Videopodcast, da kann man sich auch angucken. Und wenn du Bock hast, da reinzugehen in die verschiedenen Themen, ich habe einmal eine Masterclass letztens gemacht, 2 Stunden moderne Selbstliebe. Da ist noch vertiefend in das, was wir heute besprochen haben, reingegangen. Mit Selbstannahme, Selbstakzeptanz, wie kann ich das machen? Da kannst du einfach auf juliandrachenberg.de/masterclass gehen. Da kannst du dir kostenlos angucken und holen. Oder 1:1 Coaching, das ist gerade das Modell aktuell. Da kannst du mir einfach schreiben oder juliandrachenberg.de/kennenlernen. genau, da gucken wir. Mir ist wichtig immer, dass man sich kennenlernt. Wirst du wahrscheinlich kennen. Ah, habe ich natürlich nur begrenzte Zeit, weil ich halt 1:1 ist. Das heißt, es ist wichtig, dass es passt. Und mit der größte Erfolgsfaktor, egal ob Therapie oder Coaching, ist die Verbindung miteinander. Mhm. Und das heißt, das ist immer erstmal ein Kennenlernen, ein Gespräch, sehen, passt es, passen wir zueinander, gehören wir zueinander in dem Moment. Genau, das. Und ansonsten ist auch gar nicht so wichtig, ob das mit mir ist oder jemand anderes, aber ich finde es geil, wenn du nach dem Gespräch rausgehst und sagst, ich will mich mehr kennenlernen. Ich will mich besser verstehen, weil und auch mich vor allem mit unangenehmen Gefühlen auseinandersetzen, die dann mehr die Schönheit loslassen, die Tore loslassen in meinem Leben. Genau, das sind so die Sachen. Ja.
Geil.
Ich weiß, du hast bestimmt was vergessen.
Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, dass du hier warst. Und wir sehen uns bald wieder.
Ja, bis dann.
Dankeschön.
Danke dir.